Ein Vorwort von Pietro Acchiati. Im Alter von 50 Jahren reist Rudolf Steiner nach Stockholm und hält 10 Vorträge über das Johannesevangelium. Ein ganz und gar moderner Mensch, der sich mit alten kulturellen Strömungen seiner Zeit gründlich auseinandersetzt, spricht 10 Tage lang über ein Ereignis, das vor 2000 Jahren stattgefunden hat und das er als das Wichtigste in der Menschenentwicklung und im Alltag jedes Menschen betrachtet. Im Spiegel vom 14. Mai 2005 wird von 2 Menschen berichtet, die sich wegen materieller Aussichtslosigkeit das Leben genommen haben. Ihre Lebenslage, so heißt es dort, ist vergleichbar mit der von Millionen anderer Menschen, die wegen Arbeitslosigkeit und Mangel an Geld mit der Angst vor dem sozialen Abstieg zu kämpfen haben. In ihrem Abschiedsbrief schrieben sie, dass sie nicht viel wollten, nur etwas Wohlstand für ein glückliches Leben. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Steiners Vorträge und die 2 Selbstmörder? Sehr viel, alles haben sie miteinander zu tun. In dem einen Blick zeigt sich die tödliche Krankheit unserer Zeit, in dem anderen werden Wege der Heilung aufgezeigt. Man muss nur der Krankheit der heutigen Menschheit mutig in die Augen schauen. Sie heißt Materialismus, aber weil der Kranke zumeist nicht weiß, dass er todkrank ist, ist es entscheidend, sich voll bewusst zu machen, worin das Eigentliche dieser Krankheit besteht. In den letzten Jahrhunderten hat die moderne Gesellschaft allen Geist aus dem öffentlichen Leben, aus dem Leben schlechthin verbannt. Sie hat diktatorisch festgelegt, dass wissenschaftliche Erkenntnis nur in Bezug auf die materielle Welt möglich ist. Nur diese Erkenntnis darf die Anerkennung und das Geld der Staatsmacht in Anspruch nehmen. Wie unverblümt diese Macht die Zähne ihrer dogmatischen Intoleranz zeigen kann, wird an folgenden Worten sichtbar. Ich glaube, es kommt keiner von uns ohne Metaphysik aus. Ich glaube, dass etwas jenseits unserer begrenzten Vernunft existiert, sozusagen etwas vor und hinter unserer rationell erfassbaren Welt. Ich glaube, man sollte es nicht benennen wollen. Wolfsinger in der Zeit vom 12. Mai 2005. In diesem päpstlichen Denkverbot, noch dazu Willensverbot, weist der Diktator am Max-Planck-Institut in Frankfurt die Macht des bürgerlichen Staates und der materialistischen Wirtschaft auf seiner, die Ohnmacht der herkömmlichen Religion und Moral auf der anderen Seite. Die Technik, der rechte Arm der Wissenschaft, hat in der Eroberung der sichtbaren Welt einen regelrechten Rausch erzeugt, durch Herstellung von immer komplizierteren Maschinen, durch die Internetrevolution, durch Funk- und Gentechnologie. Milliarden von Menschen sind auf die Kulturlüge hereingefallen. Das Wichtigste im Leben sei das Geld, das Essen, das Auto, der Urlaub. Mit einem Wort, der körperliche Genuss. Nur damit könne der Mensch glücklich sein. Kultur, Kunst und Religion dienen in der materialistischen Gesellschaft bestenfalls zur Gewissensbeschwichtigung oder sonst zur Unterhaltung, zum Abendholen vom brutalen Kampf ums Dasein. Vergleichbar mit der Ablenkung durch Alkohol, Fernsehen oder andere Suchtmittel, zu der jene kleineren Leute greifen müssen, die nicht das Geld oder den Geschmack haben, die höhere Kultur zu genießen. In dieser Welt sind Steiners Vorträge der Revolution von vor 2000 Jahren vergleichbar, von der sie sprechen. Sie bekräftigen, was die Menschheit seit Menschengedenken als schlichte, fundamentale Wahrheit empfunden hat. Alles Materielle, alles Körperliche ist Werkzeug für die Entwicklung der Seele und des Geistes. Wirklich glücklich kann der Mensch nur sein, wenn er in jeder Tätigkeit und jeder Begegnung immer mehr Erfüllung in der Welt seiner Gedanken und seiner Gefühle erlebt. Er will immer mehr Wahrheit in seinem Drang nach Erkenntnis und immer mehr Liebe in der Begegnung mit dem anderen erleben. Durch die Freude der inneren Entwicklung wird er auch gerne all das für sich und für andere tun, was als materielle Grundlage der Schönheit der Seele und der Tiefe des Geistes dient. Aber er wird nichts von dem wissen wollen, wo Geld, äußeres Ansehen und Besitz zum höchsten Ziel des Lebens gemacht werden und wo er nur Sinnenleere und die eigene Bedeutungslosigkeit als Mensch erlebt. Kein Mensch kann in einer Gesellschaft glücklich sein, die die Gewinner hofiert und die Verlierer auf die Straße setzt. In einer Gesellschaft, die in der Erziehung nichts dafür tut, dass auch derjenige, der eine Berufstätigkeit nicht mehr ausüben kann, genügend Selbstvertrauen hat, um wieder anzufangen. Wie konnte die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners ein Jahrhundert lang von der Kultur so gut wie ignoriert werden? Vielleicht auch deshalb, weil diejenigen, die sie bisher aufgegriffen haben, selber vorwiegend dem modernen Bürgertum angehören. Sie haben die Geisteswissenschaft weitgehend abseits des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens gepflegt, als Erholung vom materialistischen Kampf ums Dasein, von dem sie existenziell abhängen. Nicht wenige, die unter ihnen eine führende Rolle spielen, distanzieren sich zunehmend von Steiner, wo dieser der heutigen Gesellschaft und dem modernen Leben zu einer Neugeburt verhelfen möchte. Gründe, zu Steiner auf Distanz zu gehen, sind genügend gefunden worden. Er sei zu radikal, er übertreibe, er sei überholt. Anderen Rassen, Völkern oder nichtchristlichen Religionen gegenüber sei er intolerant. Seine soziale Dreigliederung sei schon zu seiner Zeit gescheitert. Wie kann man jemanden für voll nehmen, der behauptet, Geistesleben, Religion und Moral seien in der modernen Gesellschaft zu einer leeren Phrase verkommen? Anstelle der tief empfundenen gleichen Würde aller Menschen herrsche überall die privilegienfixierte bürgerliche Konvention und statt der Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben sorge die Routine der Anbiederung an die Macht des Geldes für immer mehr Angst und Gewaltbereitschaft. Der tiefere Grund dieses geradezu tragischen Versagens ist nicht schwer zu finden. Am 4. August 1924 führt Rudolf Steiner aus, dass der Mensch, der sich die Geisteswissenschaft zu Herzen nimmt, ganz auf innere Initiative angewiesen ist und fährt fort. Das kommt eben daher, dass der anthroposophische Mensch wie eine Biene ist, die einen Stachel hat, aber die sich fürchtet, in dem entsprechenden Moment zu stechen. Die Initiative ist der Stachel, aber man fürchtet sich zu stechen, man fürchtet sich namentlich in das Arimanische, in das Materialistische hineinzustechen. Man fürchtet nicht, dass das Arimanisch-Materialistische dadurch irgendwie beschädigt wird, aber man fürchtet, dass der Stachel stößt und zurückgeht und dann einem selber in den Leib dringt. So ungefähr ist die Furcht geartet und so bleibt die Initiative aus einer allgemeinen Lebensfurcht zurück. Die Dinge muss man nur durchschauen. Indem wir so überall theoretisch und praktisch auf den Materialismus aufstoßen und der Materialismus mächtig ist, werden wir beirrt in unserer Initiative. Und hat ein Anthroposoph Sinn dafür, so wird er überall, bis in die intensivsten Impulse seines Willens hinein, durch den theoretischen und praktischen Materialismus beirrt, zurückgestoßen. In jedem Menschen steckt ein tieferer und zugleich höherer Mensch, der mutig und kompromisslos von ganz unten nach ganz oben streben will, aber nicht nach einem höheren Gehalt, nach mehr Macht oder Ansehen auf der Bühne dieser Welt, sondern durch die Sinnlehre des Materialismus hindurch, durch die heuchlerische Phrase, die unterwürfige Konvention und die geistlose Routine hindurch, zu den Höhen des Geistes, zu einem Geist, der die Kraft hat, das Leben in allen Einzelheiten menschenfreundlich zu gestalten. Der Mensch will in einer Welt leben, in der der höchste Wert der Mensch selbst ist, in der es nur Gewinner gibt. Rudolf Steiner stellt für den modernen Materialismus das große Schamgefühl in Aussicht. Vor allem die Kultur des Westens ist für dieses große Schamgefühl vorbestimmt. Immer mehr Individuen werden sich sagen müssen, wie konnten wir so blind sein, das Leben so einzurichten, eine ganze Kultur so zu gestalten, dass überall dasjenige ignoriert wird, was im Menschen das Wesentliche und Wichtigste ist, seine Seele und sein Geist. Diese Vorträge Rudolf Steiners schildern das damalige und heutige Wirken des geistigen Wesens, das jedem hilft, den Menschen in jedem Menschen zum Wichtigsten zu machen, das jedem die Kraft gibt, so zu leben, dass alles, was er tut, dem Menschen in seiner inneren Entwicklung dient. Ich möchte hier Worte Rudolf Steiners anführen, die vielleicht bei denjenigen etwas stechen werden, die die sogenannte Christologie Steiners dogmatisch oder peinlich finden. Im Vortrag vom 27. Februar 1917 redet er erneut von der Unehrlichkeit der doppelten Buchführung des modernen Menschen. Auf der einen Seite die Wirklichkeit der Naturwelt mit ihren Kräften, auf der anderen Seite die Unwirklichkeit der moralischen Ordnung, der Ideale des Menschen, die die Natur wie eine Seifenblase entstehen und wieder im Nichts verschwinden lässt. Und wenn man sich fragt, woher es denn kommt, dass die Menschen heute so blind in einer gedanklichen Unmöglichkeit leben, so liegt es darin, dass die Menschen mehr oder weniger im Lauf der letzten Jahrhunderte schon verlernt haben, das Christusmysterium, welches im Zentrum des neuzeitlichen Lebens stehen müsste, in seinem wahren, realen Sinn zu denken. Und es ist nun einmal so, dass die Art, wie sich der Mensch zu dem Christusmysterium seit dem Mysterium von Golgotha stellt, eine Art, ich möchte sagen, Wertmesse ist für seine gesamte Begriffs- und Empfindungswelt. Kann er das Christusmysterium nicht als ein wirklich reales auffassen, dann kann er auch in Bezug auf die übrige Weltanschauung keine Vorstellungen und Begriffe entwickeln, welche von Wirklichkeit getränkt sind, welche wahrhaftig in die Wirklichkeit eingreifen. Und am 10. April 1917 derselbe Rudolf Steiner: Wo ist dasjenige, was das, was in unserer moralischen Idee lebt, real wirksam macht? Das ist der Christus, da ist der Christus. Gewiss, der heutige Aufklärer wird gerade das für eine der reaktionärsten Ideen halten. Vor 2000 Jahren sind jedem Menschen alle Kräfte zur Verfügung gestellt worden, die es ihm ermöglichen, die moralische Ordnung, seine Gedanken, seine Ideale so real und wirksam zu machen, dass sie in der Natur seines Körpers und im Alltagsleben nicht anders wirken als die Naturkraft, die eine Pflanze wachsen oder ein Tier sich bewegen lässt.